Seit Wochen und vielleicht Monaten hören wir sie, die schlechten Nachrichten vom Wirtschaftsstandort Deutschland. Kein Wachstum, steigende Arbeitslosenzahlen. Die Politik diskutiert, was nun zu tun ist. Innerhalb der Ampel, aber auch die Opposition spart nicht an Vorschlägen. Die große Herausforderung dabei, die Verringerung des CO2-Ausstoßes. Ein wichtiges Ziel, das aber eigentlich nur global funktioniert, will man die Klimakatastrophe verhindern. Alle müssen da mitziehen und die Zauberformel lautet Dekarbonisierung und Transformation der Wirtschaft. Deutschland will da Vorbild sein. Doch gelingt das, ohne wirtschaftlichen Schaden zu nehmen, oder frisst am Ende die Transformation ihre Kinder? Damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich hier bei uns Franziska Brandner, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, so heißt es genau, von den Grünen. Herzlich willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft bei uns. Herzlich willkommen. Herr Professor Hüter, wie geht es Deutschland zwischen den Nationalmannschaften im Fußball und im Basketball?
Ja, im Augenblick ist eher das Gefühl bei der Fußballseite. Das Problem ist einfach, dass wir nicht so ganz genau hingeschaut haben, als es schon schlecht wurde. Nämlich wir haben seit dem ersten Quartal 2018 in der Industrie eine Rezession. Das ist dann überlagert worden, weil andere Branchen noch stärker waren. Die Volkswirtschaft insgesamt noch expandierte. Da kam die Pandemie und all das, was wir kennen. Aber wenn Sie sich die Industrieproduktion anschauen, ist die eigentlich seitdem im Sinkflug. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte hat mit den Energiekosten zu tun. Der Schock des letzten Jahres, war ein Stück zurückgegangen und wir sind in anderen Perspektiven. Aber es bleibt ein hohes Maß an Unsicherheit. Und Unsicherheit bei den Investitionen, die immer noch 2% unter dem Niveau des Jahres 2019 liegen. Also nicht Bau, sondern Investitionen, Maschinen und Anlagen. Eigentlich bräuchten wir ja einen großen Investitionsimpuls. Die Transformation, die gelingen muss, ist ja ein Investitionsprojekt. Es ist ja nicht etwas, dass wir irgendwas nur umstellen, sondern wir müssen Dinge anders machen. Das sehen wir noch nicht und dahinter steckt ein hohes Maß an Unsicherheit. Die Wirtschaft läuft seitwärts und seitwärts ist so ungefähr das Schlimmste, was man haben kann. Also wenn es runtergeht, dann entsteht irgendwann die Fantasie, es geht auch wieder hoch. Ne? Die relativen Preise verändern sich und es korrigiert sich. Aber wenn sie so seitwärts und dann minus 0,5 im Jahresdurchschnitt ist so die mehr oder weniger bestimmende Prognose. Mhm. Nächstes Jahr 1%, vielleicht, das ist aber auch nicht doll. Also da müssen wir ran, wir müssen was für das Investieren tun.
Mhm. Ist aber ein recht düsteres Bild, was Sie zeigen. Man sagt ja sonst immer, geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut. Ist das eine Formel, die noch stimmt?
Naja, wir haben der große Unterschied halt zur Situation vor 25 Jahren, die man jetzt gerne zieht, weil damals hieß es schon der kranke Mann Europas, jetzt mal wieder im Titelgeschichte des Economist, aber diesmal mit Fragezeichen. Wir haben eine andere Arbeitsmarktsituation. Wir haben die Massenarbeitslosigkeit deutlich, im Grunde mehr als halbiert und zurückgeführt. Wir haben Fachkräftemangel. Also das, was bei den Menschen ankommt, sieht noch anders aus. Die Lohnzuwächse sind trotz Inflation über die lange Zeit gesehen, wir haben ja auch vorher Deflationsphasen gehabt, sehr ordentlich. Also das ist anders, aber jetzt kommt die Umstellung. Und jetzt müssen wir sagen, wo wir hinwollen, in welchem Zeitpfad. Und das Problem ist, wir müssen alles gleichzeitig machen. Mhm. Alle müssen sich umstellen und wir haben nicht allzu viel Zeit. Wir haben noch nie einen Strukturwandel per Termin gehabt. Klimagesetz heißt 2045 oder lass es 2050 sein, wie in Europa. Aber das ist ein Zeitrahmen von einem Vierteljahrhundert und wir wissen, wie schnell das umgeht.
Mhm. Frau Brandner, um noch so ein bisschen im Bild zu bleiben zwischen den Fußballern und den Basketballern. Herr Hüter hat es gerade schon angedeutet, ganz wichtig ist eigentlich, wer ist da der Trainer? Wer ist eigentlich verantwortlich für das und wer ist da derjenige, der den Spielplan vorgibt? Stimmen die Rahmenbedingungen, um das sicherzustellen, dass man einen Spielplan aufstellen kann?
Erlauben Sie mir ganz kurz, mich einmal zu freuen über das Basketballergebnis. Ich komme aus Heidelberg, hat eine große Basketballtradition und deswegen, ich finde, man darf auch mal freuen und feiern, auch wenn es gut geht. Und Sie fragen jetzt, gibt es den einen? Nein, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft, in der es zum Glück viele Akteure gibt. Das unterscheidet uns auch von Ländern wie China, wo Xi Jinping sagt, jetzt gehen wir in die Richtung, dann laufen alle in die Richtung. Also deswegen, man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, wir wollen jetzt den einen mit dem Plan. Und so. Was wir aber brauchen, ist natürlich einen gemeinsamen Pakt zwischen Gesellschaft, Unternehmen und Regierung in Deutschland, ich würde sagen in Europa, um es zu schaffen, die Dekarbonisierung zum Erfolg zu machen. Und die restliche Welt schläft eben nicht. Das ist noch, kommt noch hinzu, Herr Hüther. Sie haben gesagt, das ist eine große Aufgabe, absolut. Und wir sehen eben, dass im chinesischen Raum massiv investiert wird in die neuen Technologien, in den USA auch. Und wir natürlich aufpassen müssen, dass wir nicht den Anschluss verpassen. Wir sehen es bei dem E-Auto, haben wir jetzt auch gehabt, ja, sind wir da eigentlich an der Spitze. Das heißt, wir haben die doppelte Aufgabe, einerseits bei uns es gut hinzubekommen und gleichzeitig zu schaffen, dass wir international nicht ins, ja, ins Hintertreffen geraten. Und ich bin natürlich der Auffassung, dass wir ein starker Standort weiter auch sind. Wir haben gute Bedingungen und wir haben aber auch ein paar strukturelle Herausforderungen. Herr Hüther hat sie auch angesprochen, die sind auch strukturell. Wir haben Arbeitskräftefrage, wir haben eine mangelnde Digitalisierung und eine überbordende Bürokratie und wir haben die Herausforderung der Energiepreise. Und die gehen wir jetzt auch konsequent an. Die sind nicht neu, die sind auch nicht, waren auch vorhersehbar, aber es hilft ja nichts. Wir müssen sie jetzt einfach konsequent angehen. Mhm.
Herr Professor Hüther, Sie haben eben gesagt, das Schlimmste ist eigentlich, wenn es so seitwärts läuft, also nicht so richtig nach unten, nach oben schon mal gar nicht. Würden Sie sagen, auch wenn man Frau Brandner gerade gehört hat, dass die Wirtschaft sich aus dieser strukturellen Krise alleine lösen kann?
Sie braucht schon auch manchmal einen Impuls, sie braucht auch Klarheit.
Und ich habe auch nicht gesagt alleine.
Ne, es ist ja auch nicht nach dem großen Planer gefragt, sondern es ist natürlich nach verlässlichen Rahmenbedingungen, genau, und auch stimmigen Rahmenbedingungen. Ja. Ich will auch der Politik zugutehalten, sie ist natürlich jetzt auch spät dran. Es ist lange nicht intensiv, so intensiv gearbeitet worden, wie es notwendig gewesen wäre, beispielsweise in der Infrastruktur, ob das der Netzausbau ist, ob das der Digitalausbau ist, ob das der Ausbau der Erneuerbaren ist. Insofern verspürt man großen Druck. Und im Grunde muss aber eigentlich klar werden, dass diese Riesenaufgabe, und ich meine, das ist nun mal eine Riesenaufgabe, wir haben noch nie eine Volkswirtschaft so umgestellt. Wir steigen eigentlich aus zwei Voraussetzungen modernen Wirtschaftens raus, der fossilen Energie und der Möglichkeit, das hat zwar jetzt damit nichts zu tun, aber passiert aber gleich, dass wir immer mehr Menschen verfügbar haben. Und das ist in der nördlichen Hemisphäre überall das Gleiche. Wir haben überall steigende Altenquotienten, sinkende Jugendquotienten. Sie können sich in China anschauen. Da wird das Erwerbspersonenpotenzial in wenigen Jahrzehnten halb so groß sein wie jetzt, Ende des Jahrhunderts. Das heißt, wir stehen überall vor der gleichen Frage. Und darauf sind wir eigentlich nicht in der Summe gut vorbereitet. Wir können viele Einzeldinge. Und jetzt muss ein Rahmenbeding gesetzt werden. Und ich glaube, man muss sich einfach klar machen. Und das ist eigentlich meine Hauptkritik auch an der Regierung. Wenn das so ist, wie ich beschreibe, als große Aufgabe, dann muss ich aber auch mal alle ideologischen Barrieren beiseite schrauben.
Das heißt, Sie wünschen sich mehr Dynamik, was die Veränderung der Rahmenbedingungen angeht?
Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen auch, dass Denkverbote nicht bestehen. Jede dieser Parteien, die bei der Regierung sind, ich fand es eine tolle Idee als Fortschrittskoalition. Aber jede hat ja ihre Blockaden. Ne? Ich fange mal bei einer anderen an. Die FDP, da ist alles über die Schuldenbremse erklärt und damit ist die Politik im Grunde am Ende. Bei der SPD ist das Sozialbudget und bei Ihnen ist der Ausstieg aus der Atomkraft. So. Wenn man sich anschaut, wir hätten 5 Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Pro Atomkraftwerk sind 2000 Windräder ersetzbar. Wir müssen die Übergangszeiten nutzen. Wir haben deswegen stattdessen Kohlekraftwerk angestellt. Das kann es auch keinem wirklich plausibel erklären. Also jeder muss mal an seinen Blockaden auch arbeiten, damit wir vorankommen. Denn die Investitionen, und da sind wir uns ja wirklich wohl einig, die erfordern auch Geld, die fallen nicht vom Himmel und die werden auch nicht allein, was öffentliche Güter angeht, mit privaten Mitteln, das glauben ja manche, bereitgestellt. Das muss, als öffentliche Güter, muss der Staat hier in die Verantwortung treten. Und mir ist nicht klar, wie man das mit dieser Haushaltsplanung machen will. So, und da kommen Sie bei jeder dieser drei Parteien in die Blockade. Und wir müssen Räume öffnen und wir machen Räume eng, um Ihr Bild vom Fußballspiel zu nehmen. Nee, jeder hat da so sein, der Raum wird immer enger und das wird dann immer schwieriger.
Ja, da kommen wir gleich noch ausführlicher zu, Frau Brandner. Ich würde gerne noch mal den Blick in Europa ein bisschen weiten, denn es ist ja ein sehr unterschiedliches Gefälle auch innerhalb der Eurozone. Also Frankreich und Spanien geht es besser als Deutschland. Deutschland und Italien sind so ein bisschen die Sorgenkinder, wenn man da hinblickt. Warum trifft die Krise Deutschland so viel härter als zum Beispiel Frankreich?
Naja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man sagt, Frankreich ist alles optimal. Ich glaube, das wäre auch schwierig. Ich finde, wir müssen eher gucken, was wir gemeinsam in Europa hinbekommen. Das finde ich ist eigentlich die richtige Aufgabe.
Aber vom Wirtschaftswachstum ist Frankreich schon vor.
Ja, also Frankreich hat jetzt auch weniger Schwierigkeiten gehabt beim Exportrückgang, durch den Nachfragerückgang durch China, weil Frankreich nie so viel exportiert hat nach China. Ist das deswegen jetzt besser in Frankreich, weil sie noch nie so gut exportiert haben wie wir? Also das ist auch immer die Frage, von wo aus vergleicht man. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig im Sinne von, wir machen jetzt einfach 1:1 französische Politik, sage ich mal ganz offen. Mein Ansatz ist eher zu überlegen, wie wir gemeinsam mit den Spaniern, mit den Franzosen, Belgiern, Italienern diese Debatte in Europa voranbringen, dass wir investieren in die Infrastruktur. Wenn wir über Infrastrukturen reden, ist es der Transport, ist es die Schiene, das Wasserstoffnetz, die Stromnetze. Da haben wir überall einen Mangel an gemeinsamen europäischen Investitionen. Und das wird einer der Themen sein, die für den nächsten EU-Haushalt anstehen, wo ich der Meinung bin, wir müssen es gemeinsam voranbringen. Oder gemeinsame Verteidigungsindustrie aufbauen. Ja, wäre auch ein, finde ich, für die Europäische Union, für uns auch industriepolitisch absolut notwendiger Punkt. Das heißt, da geht es mir eher darum, wie können wir das mit den anderen Ländern gemeinsam hinbekommen und die Bedarfe, die wir haben, angehen. Und weniger dieses, jetzt ist die französische Seite vielleicht ein bisschen besser, dann wieder die deutsche und dann jubeln wir. Also ich glaube, die Aufgaben müssen wir gemeinsam stemmen. Sie sind groß. Übrigens, alle Gesetzgebung in dem Bereich ist europäisch, ist auch gar nicht deutsch oder französisch. Und mein Eindruck ist, dass wir schauen müssen, dass wir hier Sicherheit, Innovation und die Nachhaltigkeit zusammenbringen. Ja? Dass wir diesen Souveränitätsgedanken, dass wir als Europäer handlungsfähig sind in dieser schwieriger werdenden Welt, dass wir innovativ sind an der Spitze der Technologien und gleichzeitig das nachhaltig schaffen. Das ist der Anspruch. Ah. Und ich sage Ihnen, Sie haben gesagt, na, mit Blick auf Atomkraft, wir haben ja im letzten Winter beides weiterlaufen gehabt, die Atomkraftwerke und Kohle. Und
wie inkonsequent und wie konsequent Sie die Kohlekraftwerke wieder angestellt haben, das war schon erstaunlich. Also alles richtig, was Sie zu Europa sagen, nur es fängt doch immer konkret an, Frau Brandner. Ja. Dann muss man auch erstmal dem jeweils anderen akzeptieren, dass er seine Entscheidung getroffen hat. Das muss uns ja nicht gefallen, was die Franzosen machen. Aber wenn Sie, also der Disput, den auch gerade von Ihrer Partei nach Brüssel getragen wurde, ob man denn im Rahmen der Taxonomien Atomkraft noch so bewerten kann. Also erstmal ist der CO2-Abdruck von Atomkraft, wenn die Dinger da rumstehen, geringer. Dass uns die aus Sicherheitsgründen, dass man alles zu diskutieren hat, klar, aber es gehört natürlich auch zum französischen Standort. Über Electricité de France kann im Grunde, das ist nicht das unser Modell, wir haben ein Wettbewerbsmodell, aber die Franzosen mal eben auch ganz anders Strompreise definieren. Das muss man sehen. Sie haben auch geringere Gestehungskosten. Wir wollten diesen Effekt nicht haben. Erstmal wenigstens die Dinger weiterlaufen lässt, die schon abgeschrieben sind. Der Sache muss ich auch stellen. Und mein Punkt ist dabei, Frau Brandner, deswegen bin ich so unruhig an der Stelle, Sie haben so recht mit Europa. Aber es ist noch keine Regierung so schlecht auf der europäischen Ebene gewesen wie diese. Das muss man leider sagen.
Herr Hüther, wenn Sie mir ganz kurz erlauben, wir haben ja auch gesehen, dass in Frankreich EDF, das ist der große Akteur auf dem Energiemarkt in Frankreich, verstaatlicht werden musste, weil die Atomenergie so defizitär ist und die Investitionen in die neuen Kraftwerke so teuer sind und so viel verspätet kommen. Ja? Also das ist ja auch Teil der Realität in Frankreich.
Alles richtig.
Dass ich, Herr Hüther, immer denke, hoffentlich klappt der französische Plan und Sie kriegen irgendwann Ihre neuen Kraftwerke gebaut und die alten gehen nicht komplett in die Grütze. Das, ehrlich gesagt, ist eher unsere Sorge, wo ich permanent dafür auch hoffe, dass der Plan aufgeht. Sonst wäre er nämlich für uns in Europa auch katastrophal. Also die Kostenstrukturen sind sehr, sehr schwierig.
Aber da hätte man doch unsere guten weiterlaufen lassen müssen, wenn Sie Sorgen haben, die französischen alten Atomkraftwerke.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es geht ja nicht darum, wie man es weiterlaufen, sondern ich versuche nur zu sagen, es ist jetzt auch nicht der goldene Weg, bei dem alles glänzt, sondern das ist sehr finanziell schwierig in Frankreich, sehr teuer, verstaatlicht worden und mit großen Verzögerungen belastet. Aber wir haben in Europa es geschafft, bei der Taxonomie uns überhaupt zu einigen, es war übrigens ein lang anstehender Kampf schon von der Vorgängerregierung, bei der erneuerbaren Energienrichtlinie haben wir einen guten Kompromiss gefunden, habe ich persönlich Stunden meines Lebens damit verbracht und auch heute, ja gerade heute nochmal mit der französischen Regierung gesprochen über die Pipeline für erneuerbaren Wasserstoff, Portugal, Spanien, über Frankreich zu uns. Da ist die Farbe egal, Herr Hüther. Da reden wir nicht darüber, was ist rot, was ist grün, sondern es geht um die Infrastruktur.
Ja, ja.
Und da kommen wir wirklich voran. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, um den es geht. Wir sind da farbenblind. Wir wollen diese Infrastrukturen schaffen. Das ist die gemeinsame Aufgabe. Und da hat Deutschland natürlich als Land in der Mitte der EU eine ganz zentrale Rolle. Und gibt es Schwierigkeiten in Europa? Ja, aber ganz ehrlich gesagt, wir haben einen Krieg in Europa. Und ich hatte zu Beginn des Krieges die Sorge, es haut uns Europa auseinander. Die einen gehen in die Richtung, die anderen in die. Wir kriegen keine Sanktionen hin, wir kriegen keine gemeinsamen Rettungsaktionen hin. Ich finde, wir haben als EU das gar nicht schlecht geschafft. Und daran haben Deutschland und Frankreich schon ihren Beitrag.
Ja. Würden Sie sagen, dass die Europa oder die EU da auf einem guten Weg ist?
Also erstmal die Reaktion und die Solidarität in dem Krieg der Russen gegen die Ukraine ist, glaube ich, eindrucksvoll, das ist nicht so erwartet worden und ich finde es toll. Die Idee auch in der Verteidigungsunion liegt nahe, nicht nur für gemeinsame Produktion, sondern eigentlich können wir viel Geld sparen, wenn wir das gemeinsam
machen. Lag davor auch schon in der Luft. Aber
ja, das liegt seit 1955 in der Luft, leider nur in der Luft und wir müssen es greifen. Ja. Die andere Frage ist, was tun wir eigentlich für den europäischen Energiebinnenmarkt? Und da sind wir nicht wirklich weitergekommen, schon seit langen reden wir über Grenzkoppelstellenausbau. Wir haben ja ganz andere Möglichkeiten, die Erneuerbaren in ihren Schwankungen auszugleichen, wenn ich diese Netze habe, wenn ich gemeinsam in Speicherkapazitäten investiere. Also Europa ist eigentlich eine ganz große Antwort. Und wir könnten den Menschen klar machen, dass wir durch die Nutzung Europas auch einen Effekt bei den Energiekosten haben. Aber wir haben es nicht genutzt. Ich meine, es ist leider so traurig. Und der deutsche Repräsentant bei der EU hat ja diesen Brandbrief auch geschrieben, dass das Abstimmungsverhalten der deutschen Regierung, der deutschen Politik einfach eine Katastrophe ist. Wir haben noch nie so ein schlechtes Ansehen gehabt wie in den letzten Monaten. Und das, da haben viele, ich will das gar nicht im Einzelnen zuweisen, nur das muss die Regierung ändern. Wenn Sie Europa mobilisieren, müssen Sie hier einen anderen Auftritt wählen. So funktioniert das nicht.
Aber das würde ich zu, da gab es Schwierigkeiten. Man erinnert ans Verbrenner aus, dann ja, dann doch nicht. So, das waren Schwierigkeiten, wo wir auch in Brüssel natürlich etwas mit Fragezeichen angeschaut wurden, weil man normalerweise, wenn es eine Einigung gab, sie nicht wieder aufmacht. Mein Eindruck ist, wir konnten das auch wieder etwas glättend zurechtrücken. Und bei ganz vielen anderen Themen sitzen wir zentral mit, wirklich, um das voranzubringen. Ich habe Ihnen die Beispiele gerade gesagt, eine gemeinsame europäische Wasserstoffbank, wo wir gemeinsam die Möglichkeiten, die Ressourcen, die bei allen geringer gerade sind, poolen, gemeinsam darüber auch Projekte voranbringen. Wir kriegen das hin, wenn es darum geht, auch zu, ja, jetzt endlich zu definieren, was sind die einzelnen Punkte. Ich habe vorhin die erneuerbare Energienrichtlinie erwähnt. Die wurde über Jahre, war das eine Investitionshürde für Unternehmen in Deutschland und in Frankreich, weil man sich nicht einigen konnte. Und alle haben gesagt, in den USA gibt es Regeln, in China gibt es Regeln. Was passiert in Europa? Haben wir jetzt endlich im Juni über die Hürde gebracht. Können Sie sagen, war noch zu spät? Ich sage mal, das waren schon von der Vorgängerregierung angefangen. Wir haben es dann weitergemacht. Mein Eindruck ist, wir sind jetzt auf einem guten Pfad. Wir kommen an den entscheidenden Stellen auch weiter. Ist das alles einfach? Nein.
Das hat keiner behauptet, aber nochmal, naja.
Herr Hübner, ich würde gerne noch mal den Blick nach Deutschland wenden. Es gibt viele Experten, die vor allen Dingen den industriellen Kern in Deutschland berührt sehen durch die Transformation und die hohen Energiepreise, die da einhergehen. Inwiefern ist denn der industrielle Kern in Deutschland tatsächlich bedroht?
Ja, man sieht es einmal ganz nüchtern an den Produktionszahlen. Wir haben in den energieintensiven Bereichen, die ja den Kern auch ausmachen. Es wird immer so getan, als sei das irgendwie alt. Ich wundere mich, was manche meiner Kollegen da alt und neu nennen. Es sind keine ökonomischen Kategorien. Nein, es ist, also es ist die Frage, ist es wettbewerbsfähig, ist es nicht wettbewerbsfähig, ist es marktgängig, ist es nicht marktgängig. Und wir haben eine tolle Grundstoffproduktion, wir haben tolle Materialien, ob das aus der Spezialchemie ist, ob das im Stahlbereich ist, in der Polymerchemie, in Papier, Glas, das gilt alles so weiter. Aber wir haben dort einen Produktionsstand, der ist fast 25 Prozentpunkte unter dem Höchststand. Und das ist getriggert durch die hohen Energiepreise seit dem Jahr 2022. Da ist noch kein Ende in Sicht. Und ehrlich gesagt, das liegt mir wirklich auf dem Gemüt. Weil natürlich ist die Unsicherheit groß. Und ich will jetzt hier auch nicht das Paniklied singen. Und man kann sagen, wo hast du denn genau die Zahlen? Keiner weiß, wo es hingeht. Aber ich würde mal sagen, es war noch nie so gefährdet. Der Kern der deutschen Wirtschaft, der aus der Industrie heraus über die Wertschöpfungsketten, um die Vernetzungen mit anderen Perspektiven erbringt. Und uns muss es ja auch gelingen, das eine im Grunde auf andere energetische Basis zu setzen, also im Sinne der Sektorkopplung auch für Strom, dass wir dann da Wärmeerzeugung im Glasbereich machen. Es gibt weltweit noch keine Glasschmelzwanne strombasiert, die sind alle gasbasiert. Also muss man gucken, dass man diese Übergangsphase organisiert, dass man den trotzdem hier einen interessanten Platz lässt. Und dann muss Strom aber auch einen attraktiven Preis haben, damit das hier gelingt. Und wir haben dann ganz, ganz viele Chancen. Wenn Sie anschauen, dass Unternehmen, die in der Elektrolyse, also Elektrolyseure herstellen für die Produktion von Wasserstoff, im Grunde mit Kompetenzen und Fähigkeiten von Beschäftigten arbeiten, die woanders längst vorhanden sind. Die haben wir einen Zulieferer von Automobilherstellern, die wir aber vielleicht für den Dieselantrieb so gar nicht mehr benötigen. Die kann man da oben, das macht man auch schon. Also da passiert ganz viel. Das ist das, was Hoffnung gibt. Aber wir müssen jetzt darauf achten, dass der Kern unserer Industrie hält. Wir haben die Hälfte der Hidden Champions, die Hälfte der Weltmarktführer hier in Deutschland für diesen industriellen Bereich. Das ist nicht voraussetzungslos. Also einfach zu sagen, wie manche meiner Kollegen, 3% des BIP kann weg. Das ist natürlich unverantwortlich, und zwar im höchsten Maße unverantwortlich. Wir sehen diese Netze, wir sehen die Wertschöpfungsketten. Und da muss eine Antwort gefunden werden. Und wissen, wo es jetzt drauf hinläuft, ne? Den Brückenstrompreis und die Frage der Stromsteuer muss auch. Ja. Macht ja keinen Sinn mehr, dass wir eine Stromsteuer haben, die das X-fache des europäischen Niveaus ausmacht und die Netzentgelte auch und das europäische Thema. All das wirkt zusammen. Und ich sage mal, der Brückenstrompreis ist eigentlich eine Aussage, dass die Regierung sich selbst ernst nimmt. Denn der Bundeskanzler hat mal von 4 Cent Kilowattstunde gesprochen, Gestehungskosten, wahrscheinlich sogar die anderen gemeint, okay. Aber indem die das so organisieren, wie vom Ministerium vorgeschlagen, gekoppelt an den Börsenstrompreis, sinkt die Subvention, wenn das Angebot zunimmt.
Die ist hinfällig. Die so, ist hinfällig, wenn der...
In dem Augenblick, also ja. Es ist eigentlich, ich verstehe den Widerstand, ja, es gibt immer Widerstände, so etwas, aber es ist nicht die Konservierung der Alten, sondern es ist die Konservierung des wirtschaftlichen Kerns und es müssen Transformationsstrategien vorgelegt werden.
Ja. Da sind wir beim Industriestrompreis, Frau Brandner. In der Ampel gibt es darum anhaltenden Streit. Wirtschaftsminister Habeck, Ihr Minister, will diesen Strompreis. Die SPD will ihn, Kanzler Scholz will ihn nicht, die FDP will ihn auch nicht. Jürgen Trittin lehnt ihn auch ab und sagt, das wären Investitionen mit der Schrotflinte, so hat er es gesagt. Hat Herr Trittin das Instrument nicht verstanden?
Warum also den Streit? Die Aufgabe hat Herr Hüte ja richtig beschrieben. Wir haben eine Grundstoffindustrie, die enormes Innovationspotenzial hat, die auch sich wirklich auf den Weg macht, in die Zukunft zu gehen. Das ist eine Industrie, von der wir wissen, dass sie intensiv daran arbeitet, zukunftsfähig zu sein, wirklich. Das sind Unternehmen, von denen wir wissen, dass wir sie brauchen, im Rohstoffbereich zum Beispiel. Ja, wir haben Weiterverarbeitung von Rohstoffen, wir haben hier Bereiche, Silizium, all solche Dinge, die sind essentiell für die Klimatransformation, für die Digitalisierung, aber auch für unsere Resilienz.
Materialien. Also alles, was
alles,
dazu gehört.
Alles, Polymerchemie, ja. Das sind Voraussetzungen für unsere Sicherheit und für wirklich den Wohlstand in der Zukunft. Die gehen zu lassen in einer Situation, von der wir wissen, dass es in Zukunft, in absehbarer Zukunft besser wird, das ist überhaupt nicht klug. Ja. Und die gehen ja auch nicht wohin, wo es dann irgendwie effizienter ist oder wo es sauberer ist oder irgendwas, sondern die gehen wohin, wo es ineffizienter wird, weil wir haben die hocheffizienten Akteure hier. Das heißt, wir müssen es schaffen, diese Industrie ihr den Weg zu ermöglichen in die dekarbonisierte Wirtschaft. Und diese ist schon auf dem Weg dahin. Und deswegen, der Preis ist ja so ausgestaltet, dass er sich am Börsenstrompreis festmacht.
Also die Menge, die zuwächst an
erneuerbaren Strom. Erneuerbaren Strom bringt ja den Preis an sich runter. Und dann müssen wir ja weniger subventionieren. Und wenn unser Szenario, von dem wir fest ausgehen, dass es so kommen wird, der günstige erneuerbare Strom im Netz ist, sich auf den Börsenstrompreis auswirkt, dann müssen wir gar nicht mehr subventionieren. Das ist übrigens ähnlich wie bei der Gas- und Strompreisbremse,
die wir jetzt haben. Haben wir es ja auch erlebt. Was waren die Kalkulationen?
Alle 200 Milliarden und wie viele sind es am Ende nur? Ja. Das heißt, es ist ein Mechanismus, der explizit so gewählt würde, dass er nicht auf Dauer ist, sondern dass er an einem marktwirtschaftlichen Preis sich orientiert.
Und aber warum außer dem Widerstand?
Naja, ich glaube, Herr Trittin hat es wirklich nicht verstanden. Oder er hat sie vergessen, was er selbst mit zu verantworten hat, nämlich das Erneuerbare Energiengesetz, war ja in seiner Zeit. Und die Ausnahmeregelung, die besondere Ausgleichsregelung des Erneuerbaren Energiegesetzes ist ja hier die Anknüpfstelle. Das Ministerium hat ja nicht neu erfunden, sondern hat gesagt, wir nehmen die Anlage des alten Erneuerbaren Energiegesetzes, die dort mit Blick auf internationale Wettbewerbssituationen herausgenommen waren, werden auch jetzt herausgenommen. Dann ist es, wenn wir so wollen, die Schrotflinte von Herrn Trittin, die er gegen sich selbst wendet. Oder wie Sie das sagen, argumentativ.
Herr Trittin hat ja gefordert, dass es auch Unternehmen gleichzeitig sein müssen, die in der Transformation aktiv sind. Das ist ja auch vorgesehen.
Das ist vorgesehen.
Wir haben genau das vorgesehen, dass wir natürlich von den Unternehmen auch überhaupt diese Maßnahmen mit begleiten, sehen, wie sie investieren in die Zukunftsaufgaben. Mhm. Wenn ein Unternehmen sich zurücklegt und sagt, ich muss eh nichts mehr ändern und ich bleibe einfach so, dann wäre das natürlich nicht besonders sinnvoll. Aber wir haben hier noch die Klimaschutzverträge, wenn ich das sagen darf, die auch ein wichtiges Instrument sind für uns.
Ist ja jetzt bei ThyssenKrupp.
Bei ThyssenKrupp, wo wir einfach jetzt sehen, dass wir die Stahlindustrie, die hochrelevant ist, dabei begleiten, auch hier mit einem Preismechanismus, dass wir sagen, für die Investitionen, die am Anfang hoch sind, helfen wir euch, solange der Preis es noch für euch heute teurer macht, so zu produzieren. Mhm. Wenn aber der Marktpreis mal günstiger sein soll, dann kriegt der Staat ja auch wieder was zurück.
Dann sehen Sie, wie das durchwirkt. Dann brauchen Sie Elektrolyseure, große Elektrolyseure. Die entstehen aber nur, wenn diese Nachfrage entsteht. Wir haben eine Ausgangssituation, dass 12 von 15 Herstellern für Elektrolyseure, also Wasserstoffproduktionsanlagen in Europa sitzen, der Großteil davon in Deutschland. Also wir haben das Ausgangspotenzial. Wenn wir darauf verzichten würden, würden wir auch denen den Markt nehmen und alle reden aber vom Wasserstoff. Wenn Sie aber Wasserstoff anfangen zu importieren, bei den Tränen brauchen Sie Ammoniak, dann haben Sie, das sind so viele Energieverluste, das rechnet sich eigentlich am Ende gar nicht. Ist ja auch keine neue Technologie, eine Elektrolyse. Ja. So, und das zeigt so spannend, wie wenn das hier mal anläuft, dann hat es Rückwirkungen auf das andere und beschleunigt dann auch die Bereitstellung von grünem Wasserstoff. Und
bei dem aber das dauert halt noch ein bisschen, bis es anläuft.
Und nee,
Die Bedingungen müssen ja entsprechend stimmen. Sie haben das gerade schon gesagt, 300 Unternehmen haben sich, glaube ich, schon beworben für die Klimaschutzverträge. Ja. Aber beim Industriestrompreis ist der Streit in der Ampel ja offensichtlich mal wieder.
Ja, aber erlauben Sie mir ganz kurz bei den Klimaschutzverträgen zu bleiben, weil ich das wirklich ein wichtiges Instrument finde, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben für die Chemieindustrie. Zement, ja, das sind ja mehrere Industriebereiche, von denen wir wissen, dass es nicht ganz einfach ist und wir es begleiten, aber eben auch mit einem Anreizmechanismus. Ja? Ein Anreiz, der dafür sorgt, dass sich die günstigsten, effizientesten Technologien auch durchsetzen und eine Nachfrage geschaffen wird. Und bei den Elektrolyseuren ist ein tolles Beispiel Bosch. Wirklich, was die mittlerweile an Kapazitäten haben. Oder Siemens, die werden
oder
den ja...
Oder diese Neugründung, die
Neugründung,
jetzt
in Sunfire in Dresden, enorm. Ja, Jobs schaffen ohne Ende, die international nachgefragt sind. Die werden in den USA eingekauft, in Indien, überall. Das ist made in Germany, Exportschlager der Zukunft. Und wir brauchen das bei uns zu Hause. Und diese Transformation, die ist... müssen wir aber selber auch mit begleiten, weil die Amerikaner wollen das, die Chinesen wollen das. Und wenn wir nicht klug sind, dann verlieren wir diesen technologischen Vorsprung. Und den möchte ich wirklich gerne bei uns behalten. Und zum Industriestrompreis führen wir die Debatte. So ist eine demokratische Debatte. Ich habe mich auch gefreut, dass sich die Bundesländer jetzt klar positioniert haben. Quer durch die Farben. Es ist auch wirklich meinem Eindruck nach nicht unbedingt ein parteipolitisches Thema, sondern es ist wirklich die Frage, schaffen wir es, diesen Industriestandort zu halten, in die Zukunft zu bringen und dafür jetzt auch die investiven Möglichkeiten zu schaffen.
Wie klug sind denn die Maßnahmen, die Bundesregierung da in die Hand nimmt?
Die jetzt, die auf Anreiz überlegen.
Ja, zum Beispiel Klimaschutzverträge.
Das sind Instrumente, die ich als wirklich klug auch halte. Die sind auch in der Diskussion der Ökonomie ja entwickelt worden mit Beiträgen, wie man solche Übergangsphasen Carbon Contracts for Difference anbietet, um dann diesen Pfad so zu organisieren, dass die am Standort ihre Wettbewerbsfähigkeit im Grunde in die Zukunft transformieren können. Wir müssen halt bei diesem System, und das haben wir früher auch nicht gemusst, an beiden Seiten von Märkten intervenieren. Wir intervenieren auf der Angebotsseite, indem wir Preissignale setzen. Die Kosten verändern sich durch den CO2-Preis. Also gibt es Anreize, bestimmte Dinge sind nicht mehr lukrativ, andere werden attraktiv. Aber gleichzeitig müssen auch Dinge danach gefragt werden. Also es mag ja interessant sein, einen Elektrolyseur herzustellen, aber ich muss auch die Leitmärkte mit in den Blick nehmen. Das heißt, ich muss auch auf der Nachfrageseite mitentwickeln. Das alles ist zu bedenken. Und das, wenn aber den Einsatz, ich am Anfang sagte, es muss halt jetzt ganz, ganz viel gleichzeitig gemacht werden, was wir früher in dieser Dynamik nicht wussten. Das würde ich gerne der Politik auch zugute halten. Das muss man auch. Das heißt aber auch, man muss sich vor Feinsteuerungslogiken lösen und warnen. Das haben Sie ein bisschen ja gemerkt bei dem Gebäudeenergiegesetz. Da sind Sie genau in diese Falle hineingetappt, auch zu spät, statt erst die Wärmeplanung und dann dies und so weiter. Aber sei es drum, wenn man auf dieser Logik mit klugen Anreizen arbeitet und sagt, da geht es hin und wer sich auf den Weg macht, den behalten wir auch hier. Der wird ja auch sehen, woanders ist es ja jetzt auch nicht einfach nur lustig. Ich meine, wenn Sie in die USA gehen, dann haben Sie Spannungsprobleme in Netzen. Das, was man Brownout nennt, ist ein hohes Risiko. Die müssen sich oft dagegen versichern. Dann haben Sie aber eine ganz andere Kostenkulisse. Also ein Standort, so nach dem Motto, wie sich manche vorstellen, das Unternehmen wird aufs Schiff gepackt und fährt dann rüber. So funktioniert ja nicht. Unser Problem ist doch bei denen, die hier sind und dort sind, die schon in den USA sind, die Erweiterungskapazitäten dort fahren und nicht bei uns. Beispielsweise in der Polymerchemie, wo wir die Herausforderung haben. Und da ist es doch irgendwie schwer zu begreifen, dass wir auf der einen Seite 10 Milliarden für Halbleiterproduktion einem Unternehmen Intel die Hand geben, das kannst du auch schon Fragezeichen setzen, und Halbleiter an sich sind. Ich sage mal, die Kriterien, die meine Kollegen immer anwenden, ist auch energieintensiv und eigentlich auch ein Standardprodukt. Da geht es eher um Resilienz, um Verfügbarkeit für uns. Und es ist ja okay, dass wir haben in Dresden durch Subventionen den 5 größten Halbleiterstandort in der Welt. Das ist ja nur komischerweise gibt es in der Welt keinen Halbleiterstandort ohne Subvention. Ja. Da ist was schiefgelaufen, da hat Politik sich auf einen Pfad gemacht in den Wettbewerb und da kommen wir nicht mehr raus, da muss man es gut tun. Ob das im Einzelfall richtig ist, aber das dann einfach unkritisch hinzunehmen, das ist gut, aber die anderen gehen zu lassen, das macht keinen Sinn.
Frau Brandner, Transformation ist teuer, durchaus. Was soll das kosten und wie soll es finanziert werden, ohne dass die Schuldenbremse gelockert wird?
Also wir haben die Herausforderungen, Herr Hüther hat sie gerade noch mal beschrieben, aber man muss dem entgegenstellen auch immer, was eine Nicht-Transformation kostet. Und das ist einerseits klimatechnisch, da sehen wir die Kosten der Klimaschäden, die sind enorm. Aber selbst der Glaube, dass wir mit dem Status quo unserer aktuellen Industrie in 10, 20 Jahren noch die Exportmärkte beliefern, das wird nicht so sein. Das heißt, die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir bleiben, wie wir sind und alles bleibt gut und hat keine Kosten, das ist, glaube ich, ein Irrglaube. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir diesen Weg gemeinsam gut gehen mit den Unternehmen, mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Und ja, das kostet auch Geld, was aber klug investiert ist. Deswegen haben wir jetzt den Klima- und Transformationsfonds, 50 Milliarden, mit denen wir ja gezielt eben die Klimaschutzverträge finanzieren, mit denen wir Energieeffizienz finanzieren, die Wärmewende finanzieren. Da investieren wir ja doch sehr stark. Also man sollte es auch nicht kleinreden, was wir jetzt an Geld in die Hand nehmen. Dass wir noch gerne zusätzlichen Brückenstrompreis haben, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Wir werden auch weiter für den streiten. Vielleicht kriegen wir es auch noch gemeinsam hin. Wir brauchen übrigens auch Unterstützung im ländlichen Raum. Ist auch so ein Thema mit Blick auf unsere Demokratie und Wirtschaftsfähigkeit. Ist, glaube ich, auch relevant, dass wir hier die Gelder erhalten. Das heißt, da gibt es ein paar Punkte, die wir jetzt aber auch sachlich angehen. Sie haben das angesprochen, Herr Hüther, was ich auch wichtig finde mit Blick auf zum Beispiel Halbleiter. Das ist einer der großen Standorte, die wir jetzt international haben. Kein einziger existiert ohne staatliche Subvention. Wirklich. Also in Südkorea, in Taiwan, in Japan, die sind alle
USA, 50 USA, Milliarden für 12 neue Fabriken.
Die sind wirklich also massiv staatlich subventioniert worden. Es gibt kein Beispiel, auch China, was sie jetzt aufbauen, ist auch massiv staatlich subventioniert. Es gibt einfach nirgends ein Beispiel, wo man sagen kann, ohne staatliche Unterstützung kommt diese Technologie voran. Und trotzdem ist es einer der Bereiche, von denen wir wissen, wie essentiell sie ist für die Autos der Zukunft, für die smarten Energienetze, für unsere Handys, für alles, was wir haben, für die Verteidigung, wenn ich übrigens auch sagen kann. Auch diese Frage der Chips in Verteidigungsindustrie ist hochrelevant. Und wir natürlich auch gesehen haben, was die Kosten sind, wenn wir nicht besonders widerstandsfähig sind. Und deswegen finde ich es schon auch richtig, etwas vorausschauender zu sagen, wo müssen wir uns denn auch sicherer aufstellen. Da werden ja auch gute Jobs geschaffen. Aber ja, leider ist es so, dass es einfach kein Beispiel gibt, wo es ohne Subventionen läuft. Das tut mir leid, Herr Hüther, aber ich würde es mir anders wünschen.
Ich meine, man steht dann so etwas kopfschüttelnd davor und denkt, also was willst du jetzt eigentlich der Politik raten? Ne? Darauf zu verzichten, das Geld nicht auszugeben. Naja, also
dann kommen die Firmen im Zweifel nicht.
Daran hängt man ja auch. Aber was natürlich insgesamt, das hatten Sie angefragt, nicht stimmt, ist die Finanzierungsarchitektur des öffentlichen Haushalts.
Da wollte ich nochmal drauf zurück.
Man kann natürlich immer sagen, es hat alles auch Kosten, aber am Ende sagt der Finanzminister, ich habe hier Steuereinnahmen und ich habe da Ausgaben, wie komme ich mit dem Defizit zurecht? Ja. Man muss einfach sehen, dass die Schuldenbremse, deren Anhänger ich war, man muss ja auch mal seine eigenen Fragwürdigkeiten mal überprüfen. Man ist so viel Treue zur eigenen Biografie, tut ja auch nicht Not. Aber das muss ich ja sagen, ich habe damals gesagt, es ist richtig, dass wir eine Disziplinierung hinbekommen. Ich habe aber immer auch gesagt, wenn der Staat wieder eine Nachhaltigkeit in der Finanzlage hat, dann muss man über eine Investitionsklausel nachdenken. Die ist nie wirklich eingeführt worden.
Eine Investitionsklausel zur Schuldenbremse hinzu oder die Schuldenbremse komplett abschaffen?
Nein, komplett abschaffen nicht. Wir brauchen Fiskalregeln. Man kann nur die Fiskalregeln noch anders organisieren. Die Schweiz hat eine andere, die ist an einem Ausgabenplafond eher orientiert. Sie können da fragen, ob die Zinssteuerquote nicht eine wichtige ist, weil die ja deutlich macht, wie viel aus einem Steuereuro ich schon weggeben muss für die Altschulden und was habe ich für Spielräume. Also man kann sich auch anderes vorstellen, aber die Blockade über diese Diskussion, und das spaltet ja auch ein bisschen das politische Spektrum, denn man wird gleich Hasardeur, wenn man nicht mehr für die Schuldenbremse in der bestehenden Form ist. Das ist natürlich Unsinn. Es geht einfach um das Lernen und über die Defizite auch zu sprechen, die diese Schuldenbremse hat. Denn ich meine, das, was da passiert, in allen möglichen Nebenfonds und Sondervermögen, ist ja nichts als Ersatzhandlung. Ich meine,
das sind auch Schulden.
Das sind ja auch Schulden und die werden ja unter dieser Überschrift gemacht. Es geht auch, rechtlich selbstständige Haushalte, die nicht direkt dem Bundeshaushalt unterliegen, werden sondern nicht mit betrachtet, in Maastricht sehr wohl. Und der Bundesfinanzminister hat in einem Non-Paper für die europäische Debatte über die Frage, wie die Fiskalregeln zu reformieren sind, doch gesagt, naja, eine gute Idee wäre doch, wenn man eine Art Investitionsklausel mal mit, also wer mehr investiert, kann auch mehr Verschuldung machen. Ja, ich meine, wenn das in dem Papier richtig ist, dann ist es doch auch in der deutschen Debatte richtig.
Wäre das
nicht ein Thema?
Genau, wollte ich gerade zu kommen, zur deutschen Debatte, denn die Ampel streitet da ja intensiv. Wäre das ein Kompromiss, den Sie vielleicht auch bei der FDP sehen könnten? Denn die FDP sagt bisher, Schuldenbremse bleibt und daran haben wir uns zu halten.
Ich kenne niemanden, der die Schuldenbremse abschaffen will. Mhm. Auch ich nicht, auch meine Partei nicht. Sondern es geht immer nur darum, wie man sie definiert und wie man die nötigen Zukunftsinvestitionen ermöglicht. Das ist ja eigentlich die Frage, die im Raum steht, sowohl national als auch europäisch. Mein Eindruck ist, dass wir gerade hier nicht weiterkommen und deswegen eher schauen, wie wir in dem Rahmen sinnvoll zum Beispiel noch schädliches. Sie kennen unsere Position. Als Grüne habe ich schon länger dafür gekämpft, zu sagen, wir haben nötige Investitionen in unsere Infrastruktur, in die Transformation, die müssen wir machen, weil wir ansonsten länger zahlen.
Aber wäre das mit der FDP eventuell zu machen?
Wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass es uns überhaupt nicht hilft, wenn wir uns hier weiter jetzt darüber zerstreiten. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wo kann man vielleicht noch ökologisch schädliche Subventionen wirklich abbauen, also im Sinne von, wo kann man auch die Einnahmen nochmal auf der Seite nochmal etwas arbeiten und dann eben zu gucken, wie geht man bei der Ausgabenseite dann vielleicht nochmal Richtung einzelner Schwerpunkte, die ich vorhin genannt habe. Mir ist noch ein Thema wichtig, wenn wir über Zukunftsfähigkeit Deutschland sprechen und den Plan, den Sie vorhin ja auch eingefordert haben, ist eine der Hauptaufgaben für uns auch im staatlichen Geflecht zwischen Kommune, Land und Bund, Europa besser zu werden in der Umsetzung, wirklich die Prozesse zu beschleunigen, dass wir hier dieses Hin- und Herschieben der Verantwortlichkeiten beenden, dass es nicht mehr darum geht, schaffe ich es zu beweisen, dass ich nicht zuständig bin, sondern bin ich stolz darauf, dass ich ein Problem gelöst habe, dass wir hier wirklich ein ganz neues Miteinander brauchen und wir dafür viel auch Bürokratie abschaffen müssen. Das ist etwas, was meinem Eindruck nach viele Unternehmen genauso belastet wie die Energiepreise.
Aber wenn ich da mal nachfragen darf, dauert alles zu lange. Sie sprechen vom Bürokratieabbau. Was man jetzt gerade auch von Meseberg gehört hat, war vor allen Dingen die Abschaffung der Hotelanmeldung. Aber viel mehr, was Bürokratieabbau angeht, ist ja bisher nicht konkretisiert.
Oh doch, wir haben schon ganz viel Bürokratieabbau gemacht im Solarbereich. Also heute können Sie im Obi fahren und sich eine Balkonsolaranlage holen, stecken Sie es in den Stecker rein, da brauchen Sie keinen Antrag stellen. Sie können sich eine Solaranlage aufs Dach machen, werden deswegen nicht steuerpflichtig. Also wir haben schon sehr viel an bürokratischen Hindernissen weggeräumt.
Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, auch im Zusammenhang mit Verantwortlichkeiten, die von Kommunen und von sonst übernommen werden.
Ich sage ja nicht, dass es das Ende ist, aber im Sinne von, wir haben noch nichts anderes gemacht, außer die Unterschriftenpflicht. Wir sind jetzt dran, in Praxischecks ganz präzise Unternehmensgründungen anzuschauen. Wir machen das mit NRW zusammen, Nordrhein-Westfalen, mit der Regierung und Unternehmen dort wirklich zu schauen, von der Kommune über Land bis zu uns, wo läuft es in den Prozessen nicht gut, wo müssen wir gesetzlich etwas ändern, damit es schneller geht. Und ich halte das wirklich für notwendig, dass wir das in diesem föderalen Geflecht machen, weil sonst können wir Gesetze machen, sie kommen unten nicht an.
Genau.
Und
das ist wirklich wichtig. Die sprechen einen wichtigen, es gibt noch zwei. Eines ist sicherlich das föderale Geflecht, weil das nicht mehr funktioniert. Also kommunale Selbstverwaltung in Zeiten der digitalen Welt, wo Standards akzeptiert werden müssen, ist was anderes als in der vordigitalen Welt. Das ist das eine. Also wie kriegt man die drei Ebenen ordentlich zusammen? Da haben wir ein Riesenproblem, was sich übrigens auch zeigt, dass von den 25 Milliarden Euro, die Deutschland im Recovery- und Resilienzfonds zustehen, bisher nichts abgerufen wurde. Nichts abgerufen. Mhm. Wir haben offensichtlich das Geld nicht nötig. Ja, wir haben uns kein Geldproblem. Das ist eigentlich ein Skandal. Das wird auch irgendwie medial kaum thematisiert. Das hängt aber an den Haushaltsordnungen, das hängt an den Regularien für die Finanzpolitik der verschiedenen Ebenen. Das ist aber der eine Teil. Der andere ist, Sie können so viel Deregulierung machen, wie Sie wollen. Wenn Sie die Verwaltung nicht in dem Sinne ertüchtigen, dass sie Ermessensspielräume sinnvoll nutzen, dann wird das nicht funktionieren. Sie können auch in Deutschland jetzt schon ein Automobilwerk oder was auch immer von 12 Monaten genehmigen. Wir müssen aber eine taffe Verwaltung haben. Die muss bis am Ende des Tages was vom Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin auch Unterstützung haben. Wenn wir alles unter Klagevorbehalt stellen, wenn wir jeden Verband gegen jeden Scheiß in der Bundesliga, ich sage das mal jetzt so heftig, klagen lassen, wo irgendwo es ist, meldet sich von irgendwo jemand, dann wird Verwaltung nicht den Mut haben, Ermessensspielräume zu nutzen. Und das Problem, das wir haben, weil das alles nicht mehr funktioniert, weil die Menschen Angst haben, auch in der Verwaltung, diese Ermessensspielräume zu nutzen, regulieren wir noch mal feiner, damit sie das auch noch tun. Und das beste Beispiel ist Fuel Switch während der letztes Jahr der Energiekrise. Also wenn Sie das Unternehmen noch Öl verfügbar hat, eine Ölnutzungsanlage, eine Verbrennungsanlage, das zu machen, brauchen Sie eine Genehmigung. Die Bundesregierung gibt das frei, die Regierungspräsidenten vor Ort haben gesagt, ob das recht ist, ob ich das machen kann. So, deswegen meine These, Sie können sich ja mal, gucken sich doch mal alle diese ganzen geschriebenen Koalitionsverträge der letzten 25 Jahre. Da steht doch der Bürokratie ab. Können Sie sagen, jedes Mal, der ist übernommen worden, es ist Copy-Paste, haben Sie gemacht. Und es ist nichts passiert. Das Gefühl der Republik ist, es funktioniert nicht. Wir haben einen Brandschutz in den letzten 10 Jahren noch mal weitergeführt, der sich fragt, haben wir vorher auf dem Risiko gelebt, das unrealistisch war? das wir eingenommen haben und was passiert jetzt. Deswegen meine Bitte, auch zu sehen, Verwaltung im Sinne von Ermessen. Das ist eine alte Debatte des Verwaltungsrechts. Wenn wir alles kodifizieren, werden wir scheitern. Das geht nicht. Wir müssen Handlungsspielräume haben.
So sehe ich das auch. Und ich teile auch Ihre Meinung, dass das von oben gedeckt sein muss. Ja, ja? Also wenn das von oben nicht gelebt wird, es muss es gesellschaftlich wollen, zu sagen, wir sind bereit, Ermessensspielräume zu nutzen im Sinne der Ermöglichung und nicht im Sinne der Verhinderung. Ja. Und das ist etwas, was wir aber nur gemeinsam hinbekommen können. Und deswegen sind wir ja auch eben einen anderen oder einen weiteren Schritt gegangen als vorherige Regierung, die alle Bürokratieentlastungsgesetze haben. Übrigens mit dem Wort gewinnt man jedes Scrabble. Ja, also mit diesen Gesetzen, die an sich schon furchtbar waren. Und haben gesagt, das machen wir natürlich weiter. Wir gucken, wo man Regeln ändern muss. Aber wir eben wirklich in diese Praxischecks gehen, wo wir sagen, wo ist im Verwaltungshandeln auch Schwierigkeiten? Wo beim Landrat, der sagt, wenn ich jetzt vom Land das Zeichen bekommen würde, dann könnte ich ja ganz anders entscheiden. Ja, dann müssen wir dieses Zeichen bekommen. Wenn das Land sagt, ich brauche aber aus dem Ministerium noch diese Handreichung, dann könnte ich das ja so vor Ort interpretieren. Das sind manchmal die Dinge, an denen es hängt, die gar nicht unbedingt im Gesetz stehen.
Das Signal der Bundesregierung war allerdings, dass sie den Normenkontrollrat aus dem Bundeskanzleramt in das Bundesjustizministerium verlagert haben. Denn damit ist so die Priorisierung des Themas weit nach hinten geschoben worden. Der Normkontrollrat hatte ja eine wichtige Funktion, Dinge transparent zu machen. Er ist quasi aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und das ist auch nicht ganz plausibel und ganz konsistent zu dem, was Sie ansonsten
erzählen. Jetzt muss ich Herrn Buschmann in Schutz nehmen und ihm auch. Ich weiß, dass er das Signal, ob es im Kanzleramt sitzt
oder nicht im Kanzleramt, ist einfach schon eines an die Öffentlichkeit. Und das muss man auch sehen. Insofern, es ist wie immer. Es wird alles aufgeschrieben, aber am Ende muss geliefert werden.
Wir machen das jetzt gerade.
Ich würde gerne noch mal nachfragen, Bürokratieabbau ist das eine, aber Sie sprechen ja von Triggern, die wir brauchen für Investitionen, für mehr Investitionen. Sie fordern stattdessen auch die Abschaffung des Solis zum Beispiel. Wie wichtig ist das denn?
Also wenn wir uns mal dieses Wachstumschancengesetz anschauen, dann halte ich das von Grunddesign für gut. Die Investitionsprämie ist ein wichtiges Instrument, aber so kleinkariert definiert. Nur auf Dekarbonisierungsinvestitionen. Wir brauchen sie für digitale Investitionen, wir brauchen sie eigentlich für effizienzsteigernde Investitionen. Wir sind eine alternde Gesellschaft, wir müssen Effizienzsteigerungspotenziale holen, wo wir sie denn nur finden. Das zu fördern mit einer Investitionsprämie wäre etwas, was man sehr viel Breitheit aufsetzen müssen. Die stärkere Förderung Forschung und Entwicklung ist gut. Man kann auch über die degressive AFA reden. Das ist ein zeitiges Thema. Aber wir brauchen auch eine Entlastung. Wir haben eine effektive Steuerlast der Unternehmen bei uns von 28,8%, in der Europäischen Union von 18,8. Diese 10 Punkte sind zustande gekommen, weil die anderen einfach was getan haben. So, wir haben jetzt über 15 Jahre nichts getan. Und den Soli abschaffen, der wird zu fast 2/3 nur von Unternehmen gezahlt, wäre der einfachste Weg, die Unternehmen zu entlasten. Und deswegen ist auch jede Diskussion über eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, der Einkommenssteuer, der kommt ja dann immer sozusagen gleich mit, auch nicht viel zielführend, weil wir haben nun mal über 90% Personengesellschaften, die werden dort versteuert. Also man muss auch mal dann quick and dirty arbeiten, das ist nicht die große Steuerstrukturreform, aber in ein solches Paket hätte es reingehört, den Mut hätte ich schon erwartet beim Zustand der Wirtschaft, wenn man für Investitionen was machen will.
Viel zu tun, Frau Brandner, wir sind schon am Schluss der Sendung. Glauben Sie, dass bei den ganzen Problemen, die da vor Ihnen liegen, die Transformation tatsächlich gelingen kann?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das schaffen. Ich finde, unser Land ist ein sehr starkes und ich bin viel unterwegs in Unternehmen, wo so viele Menschen wirklich jeden Tag daran arbeiten, genau das zu schaffen. Und die sind stolz drauf. Und die sagen mir, ich will am Ende meiner Arbeitskarriere sagen, ich war dabei, ich habe den Beitrag dazu geleistet, dass meine Kinder einen guten Wohlstand haben, dass sie gute Jobs haben. Und das ist für mich immer der Auftrag, sagen, ich muss für die Rahmenbedingungen so machen, dass die mit ihrer Innovationskraft das hinbekommen. Das ist der Auftrag an uns. Und ich hoffe, dass wir das gerade jetzt gut hinbekommen, weil an dem Innovationspotenzial, an den klugen Köpfen, an dem starken Mittelstand mangelt es in Deutschland nicht. Der gibt mir jeden Tag die Kraft, wirklich hier gut in Berlin die Politik zu machen.
Wie lassen sich denn die Aufgaben der Zukunftspolitik einerseits Transformation der Wirtschaft und gleichzeitig aber auch ökonomische Sicherheit denn miteinander verbinden?
Indem man genau versteht, dass es kein Gegensatz ist. Transformationspolitik muss wachstumspolitisch eingerahmt werden. Und dann kommt man genau auf die Themen, die wir hier heute auch diskutiert haben, auch zu den Handlungsableitungen. Und ich bin dann auch optimistisch, weil Geschichten zeigen, wie Beschäftigte reagieren, wenn sie aus einer schrumpfenden Branche, weil nicht mehr die Marktperspektive, in eine transformationsrelevante Branche wechseln mit den gleichen Kompetenzen. Das ist eine große Geschichte, darum müssen wir mehr draus machen. Insofern kann das gelingen und es muss uns eigentlich auch gelingen, aber im Augenblick ist viel Nebel drüber.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr angeregte Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.